Und dann denkt man auch an viele Kämpfe, die Frauen, wofür sie sich zusammen engagiert haben. Und sie hatten diese Gemeinsamkeit.
Herzlich willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Mein Name ist Frauke Haß, ich bin die Leiterin der Pressestelle des DFF, Deutsches Filminstitut und Filmmuseum, und ich spreche heute mit meiner Kollegin Lou Burkhardt, die im Filmarchiv die Digitalisierung von Filmen betreut. Wir haben etwas zu feiern. Wir freuen uns nämlich, dass wir in Cannes in der Classic Section den Film S von Ulrich Schamoni zeigen werden. Das ist für uns nicht selbstverständlich, aber wir freuen uns sehr, aus diesem Anlass heute mal über den Film und seine Digitalisierung durch das DFF zu sprechen. Hallo Lou.
Hallo Frauke.
Toll, in Cannes mit dabei zu sein. Wann fährst du?
Ganz bald. Also am 25. Mai geht's los. Die Premiere ist am nächsten Tag, am 26. Mai, also am Vormittag um 11:30.
Und ist es für dich auch eine Premiere, in Cannes dabei zu sein?
Auf jeden Fall. Also von Cannes habe ich eigentlich immer geträumt, da hinzufahren. Aber irgendwann habe ich mich entschlossen, nur hinzufahren, wenn ich auch etwas da präsentieren kann. Also nicht nur als Publikum, sondern auch wirklich aus einem bestimmten Grund dahin zu fahren. Und jetzt ist es tatsächlich soweit.
Jetzt ist es soweit, super. Das Irre ist ja, dass es schon mal in Cannes war vor, ich kann gar nicht so schnell rechnen, 60 Jahren fast, nämlich 1966, als der Film rauskam, war er auf dem Festival in Cannes zu sehen. Das ist ja, vielleicht kannst du uns einfach mal ein bisschen was über den Film erzählen.
Ja, genau, also der ist vor 57 Jahren tatsächlich schon in Cannes gelaufen. Ich glaube, das hat auch das Festival gefallen, dass es ein Film ist, der im Wettbewerb schon eine Geschichte hat in Cannes. Und ja, ich glaube, damals war er halt auch Teil von die Hoffnung, die dem deutschen Film umgeben hat. Also das war ein von anderen Filmen, unter anderem Junge Törleß von Volker Schlöndorff oder Schönzeit für Füchse von seinem Bruder Peter Schamoni, die auch in dem gleichen Jahr auf Festivals war, also sogar der von Peter Schamoni auch in Cannes. Und man liest auch zum Beispiel in der Presse von damals, es kann der Anfang sein, also quasi der Titel als Art Aussage, dass es auch so ein Beginn sein kann. Man liest auch so Neue Welt mit Zukunft. Also man merkt so, dass die Presse wirklich viel Hoffnung, viel sieht oder viel Zukunft sieht für den deutschen Film, ab dem Moment, wo diese auch in Festival liefen und auch sehr gut angenommen waren. Und ich glaube, ein Grund dafür war quasi die Frische, die zumindest S hat, durch die Schnitte, durch die Dialoge, durch die Art, wie die Geschichte erzählt wird.
Vielleicht erzählst du uns gerade mal ein bisschen was über die Geschichte des Films, also um was es da geht.
Ja, das geht um einem unverheiratetes Paar, die in West-Berlin leben. Die weibliche Figur ist auch geborene Berlinerin und sie versuchen ein bisschen abseits der gesellschaftlichen Normen ihrer Eltern einen Weg zu finden, das denen gefällt. Sie freuen, also die fühlen sich auch sehr frei in dieser Situation, die sie haben. Es ist eine kleine Wohnung, wo sie halt beide auch berufstätig sind. Und das kommt eigentlich immer wieder im Film vor. Diese Diskussion über Tätigkeit für Frauen. Und inwieweit viele Frauen, obwohl sie eine Ausbildung hatten, eine langjährige Ausbildung hatten und auch gearbeitet haben, bereits in diesem Bereich, diesen Beruf dann aufgegeben haben, weil sie Mütter geworden sind, entweder gewollt oder ungewollt. Das ist uns tatsächlich als ZuschauerInnen manchmal zur Interpretation gelassen und man merkt, dass es auch so gedacht ist, dass es nicht immer ganz klar ist, wie diese Frauen in diese Situation oder in diese Mutterrollen gekommen sind, weil es auch nicht immer ganz klar gemacht wurde, ob es denen wirklich gefällt. Und somit komme ich auch ein bisschen zum größeren Thema des Films, weil es passiert auch unsere weibliche Hauptfigur, die eigentlich nicht Mutter sein möchte, die möchte irgendwie weiter leben mit ihrem Partner ohne größere Verpflichtungen und Verantwortungen. Doch eines Tages merkt sie, dass sie ein Kind erwartet, ihn weiterhin nicht möchte. Und ihr Freund sagt auch immer wieder in dem Film, dass er es schade findet, wenn Frauen ihren Beruf aufgeben müssen, um ein Kind zu bekommen. Und das ist ihr dadurch klar, dass er sich eigentlich überhaupt nicht wünscht, eine gesetzte Familie quasi. Und dadurch treibt es sie an, dieses Kind abtreiben zu wollen. Und da fängt halt die riesige Schwierigkeiten, Ärzte zu finden und erstmal auch abseits des gesundheitlichen Systems eine Möglichkeit zu finden, um das Kind ja oder nicht zu bekommen.
Damals war es ja gang und gäbe, dass man gesagt hat, dass man nach Holland fahren muss, um ein Kind abzutreiben. Es war ja gab ja gar kein Angebot in Deutschland, das zu tun, legal.
Ja, genau. Also, und das ist auch weiter, also das ist auch das große Thema des Films. Also quasi, dass sie immer dann am Ende des Films quasi gegenüber Ärzte ihren Wunsch ausdrückt und sie vor Kamera, und das sind auch richtige Ärzte, sagen, dass sie hier an der falschen Adresse ist. Und da kann man sich auch denken, ja, also vielleicht ist es auch, sind sogar dokumentarische Aufnahmen, und deswegen sagen sie es auch nicht, um halt nicht einen Beweis liefern zu können. Und man merkt halt, wie auch innerhalb des Films, dass es eigentlich überhaupt nicht darum geht, dass sie es nicht machen können, sondern das können sie halt nicht offiziell anbieten. Und dann merkt man immer mehr von dieser illegale Szene, die auch in einige andere Filme zu Wort kommt. Und das ist auch überhaupt kein neueres Thema in der Filmwelt. Also man denkt zum Beispiel an den relativ frühen Film, so von 1930, Ciancalli, der auch quasi Abtreibung zum Thema macht, auch wenn es ja relativ am Ende ist. Und das ist auch immer ein wiederkehrendes Motiv und auch ein wiederkehrendes Thema gesellschaftlich, wie man es merkt. Also es ist leider auch ein Film, der sich einsetzt für etwas, das heute, wofür man heute als Frauen und auch alle anderen Menschen noch sehr viel Engagement zeigen muss, um dieses Recht entweder zu behalten oder zu bekommen. Aber das ist nicht das einzige Thema dieses Films, das auch erwähnenswert ist. Was auch in Frankfurt oder als Person, die in Frankfurt lebt, mir auch viel Freude gemacht hat beim Film, ist halt diese Immobilienspekulation, die in West-Berlin stattfand. Und das ist die männliche Hauptfigur, die in einem Unternehmen arbeitet, der versucht, leerstehende Flächen an Kunden zu verkaufen, die dann später durch die Firma Immobilien bauen, um halt keine Steuer zahlen. Und das ist auch ein sehr schönes Thema, das also genauso aktuell ist und auch ja in Frankfurt oder sogar im Gallus, das ein Viertel ist, in dem ich jetzt lebe, das sehr, sehr, sehr stark davon betroffen
virulent
ist.
Ja. Mhm. Ja, und wie spitzt sich die Handlung dann zu, ohne jetzt so viel zu verraten, aber so ein bisschen eine Andeutung kannst du ja vielleicht geben.
Ja, die findet für sich eine Lösung, die aber überhaupt nicht abgesprochen ist. Und das ist das Traurige in diesem Film, dass man den Eindruck hat, sie ist auf sich gestellt, gegenüber ihrer Beziehung. Aber dafür hat man einen sehr schönen Moment auch von einem Netzwerk zwischen den Frauen, wo man merkt, dass das ist ein Problem, wo sie halt innerhalb ihrer Familie oder innerhalb ihrer Beziehung, also vielleicht die ersten Ansprechpersonen, die man sonst hätte bei emotionalen Problemen, kann sie überhaupt nicht auf diese Unterstützung quasi zurückgreifen, sondern auf eine Unterstützung von sogar wenig bekannte Frauen. Da merkt man, das ist ein Zusammenhalt, das da ist, egal wie wenig Kontakt man bis dahin hatte mit der Person. Und da ist auch der Fall bei einer Nebenfigur da. Und da merkt man genau dieses Netzwerk. Und da denkt man auch an viele Kämpfe, die Frauen zusammen, wofür sie sich zusammen engagiert haben. Und sie hatten diese Gemeinsamkeit, dass sie quasi frei über ihr Körper verfügen konnten, mehr als dass sie diese Person tatsächlich kannten, diese Solidarität. Und das merkt man auch stark im Film. Und es ist etwas, das sehr Schönes zu sehen, aber auch traurig, weil man den Eindruck hat, das ist die einzige Möglichkeit, sich zu organisieren mit unbekannten Menschen, die gleiche Probleme haben.
Jede Frau kannte das Problem und jede kannte irgendjemanden, der vielleicht weiterhelfen konnte, und dann hilft man sich selber, aber das ist natürlich ein systemisches, ein Umgehen mit einem systemischen Versagen im Grunde genommen, das der Film dann auch zeigt offensichtlich. Gab es damals einen Skandal deswegen, weil Abtreibungen ja immer noch verboten waren in Deutschland? Ist das hochgekocht?
Nicht, dass ich gehört habe, und ich glaube, da gehe ich auch ein bisschen zurück, als was ich vorher erwähnt habe, das sind diese Tabus, das sind diese Tabuthemen, weil man nicht sehr viel darüber spricht, aber der Film ist jetzt auch nicht skandalös in dem Sinne, dass er wirklich Gemüter extrem erhitzt. Der zeigt eher etwas, worüber nicht gesprochen wird. Und mhm. das ist das.
Und was das mit den Menschen macht, ne?
Irgendwie genau, was auch, das mit den Menschen macht. Man merkt auch, also das Ende des Films, das ich aber nicht beschreiben werde, ist sehr emotional, weil man wirklich sieht, wie verschiedene Menschen entweder überrascht sind oder sich machtlos fühlen oder sich ganz einfach alleine fühlen. Und das ist etwas, das Menschen gekannt haben, wie du sagst. Man hat von diesen Geschichten gewusst, man mhm. hat es gehört, aber man hat halt eigentlich kaum darüber gesprochen, sondern nur, wenn es unbedingt sein musste. Und das war die Stärke des Films, dass er gerade die Realität zeigt, eine Realität bekannt ist, aber dass man nicht auf Leinwände sieht. Und das ist immer wieder auch etwas, das man auch über ein paar Filme heute merkt. Also quasi, dass Menschen sich freuen, wenn sie Geschichten folgen können, die sie kennen, aber nur in ihren eigenen Kreisen.
Mhm, mh.
Und dass mehr Menschen, also eine viel größere Gruppe auch, ja, mehr Berührungspunkte dazu bekommt. Das war eine Stärke des Films. Und das ist auch etwas, das Ulrich Schamoni auch sehr wichtig war. Der wollte wirklich, ja, das eigene Leben oder wie er es erlebt mit seinen eigenen Problemen oder das, was er kennt von anderen Menschen. Und er meinte, wir junge Leute haben die Chance, unsere Wirklichkeit zu zeigen.
Mhm.
Hat er halt bei der Pressekonferenz damals in Cannes mhm. gesagt. Und das ist auch wirklich eine Aussage, die für mich auch für den neuen deutschen Film irgendwie auch steht.
Mhm.
Und wofür es ein sehr gutes Beispiel ist. Mhm. Und vielleicht noch zu dem Titel, weil ich es auch gerade beim Sprechen mich wieder daran erinnere. Wenn man diesen Film sieht, wird man sehen, dass das Kind immer wieder als es quasi, also logischerweise genannt wird oder angesprochen wird, aber auch den Eingriff oder die Abtreibung an sich wird kaum selbst genannt. Man redet immer drumherum, man benutzt nicht das tatsächliche Wort dazu, sondern immer Wörter, die darauf andeuten.
Der Film hatte ja kein großes Budget, nehme ich an. Kannst du zu den Produktionsbedingungen was sagen? Hat er keine Förderung bekommen, meines Wissens?
Also es ist auf jeden Fall relativ Seltenheit, dass er quasi abseits von irgendeinem Rahmen, sei es vielleicht eine Produktionsfirma oder vielleicht eine Förderung, wenn es etwas Ähnliches gab, entstehen konnte. Und Ulrich Schamoni hat sich für seinen ersten Spielfilm Hilfe von dem Bildhauer und Kunststofffabrikanten Horst Manfred Adloff geholt und konnte 450.000 Mark von ihm bekommen und dafür wirklich dann eine Carte Blanche haben.
Mhm.
Und das merkt man auch an dem Schnitt und an der Art, wie der Film also letztendlich als Fertigprodukt vor uns liegt, dass ich mir schon vorstellen könnte, dass er da wirklich ohne Hemmungen die Bildsprache benutzen konnte, die für ihn recht war, um diese Geschichte zu erzählen.
Mhm.
Und das andere Schöne, wo es nicht immer ganz klar ist, ob es an dem kleinen Budget zusammenhing oder ob es sowieso seine Entscheidung war, ist, dass er sehr viel mit Originalschauplätzen arbeitet.
Mhm.
Und ja, sogar so in den Straßen von Berlin. Der arbeitet auch mit BerlinerInnen an sich. Das merkt man auch an einer Szene in einem Friedhof, wo man auch den Eindruck hat, dass die Personen wirklich in dem Friedhof waren und auch tatsächlich ja sich von den Menschen verabschiedet haben und nicht nur quasi da platziert wurden.
Mhm.
Und das Schöne auch noch ist, dass quasi die Wohnung des Paares ist eigentlich Ulrich Schamonis eigene Berliner Wohnung.
Mhm,
eine relativ kleine Wohnung. Und das denkt man sich auch fast in dem Film nicht, weil man den Eindruck hat, dass man Ulrich Schamonis Leben, also eine Einsicht in sein Leben sieht, sondern weil die Wohnung sehr schöne kleine Details hat und es sonst manchmal im Studio dann viel klinischer oder inszenierter aussieht. Und die Arbeitsfassung sogar von dem Titel war Zwei Zimmer, Küche und Bad.
Ah ja.
Das ist auch ein sehr schöner Bogen irgendwie zu diesem Ort.
Ist ja vielleicht ein ganz guter Bogen zum Thema, was kannst du uns über Ulrich Schamoni erzählen? Was ist er für eine Art von Regisseur?
Mhm. Ja, das ist eine sehr vielfältige Person. Also der ist natürlich Teil dieser Filmfamilie, wo bereits die Eltern im Filmbereich waren, wo viele Brüder, also man hat schon Peter Schamoni erwähnt, selbst Filme gemacht haben. Und deswegen war erstmal so eine erste Entscheidung quasi nach München auch zu ziehen. Also der hat nicht die Schule fertig gemacht, der hat das Gymnasium abgebrochen und wollte sich erstmal von dieser Familie etwas distanzieren und sich da vielleicht seinen eigenen Weg finden zu können. Und das hat er in München gemacht, hat erstmal versucht, beim Theater Fuß zu fassen, hat verschiedene Vorlesungen besucht, war auch an der Schauspielschule. Ist er dann nach Berlin gegangen, wo auch viele seiner Familienmitglieder dann wieder geblieben sind, und hat als Regieassistent gearbeitet, unter anderem unter Rudolf Nölte, den er später als seinen Mentor bezeichnet. Und nicht nur Theater hat ihn interessiert, sondern auch Literatur. Der hat quasi auch ein Buch veröffentlicht, 62, sein Sohn, Dein Sohn lässt grüßen, über das Leben einer jugendlichen Clique in Münster, der aber ziemlich schnell indiziert wurde. Also der war eher der Skandal, das Skandalwerk von Ulrich Schamoni mehr als es. Und bevor er es gedreht hat, hat er eigentlich schon eine Doku gemacht, 64, und einen Kurzfilm, die bereits auch ein paar Preise bekommen haben und viel mit Ironie gespielt haben. Das merkt man auch in seinen späteren Werken. Also der konnte gute Rezensionen bekommen, aber vom Publikum war bereits schon es der größte Erfolg. Der konnte später auch wieder diese Themen eines Paares aufgreifen in Alle Jahre wieder, 67. Und dann in einen dritten Film, Wir 2, 1970. Den Wir 2 werden wir auch digitalisieren. Und der wird auch vielleicht in einem Jahr ungefähr im Verleih bei uns sein. Ja, später war das hauptsächlich, dann hat er viel mit dem Fernsehen gearbeitet und starb auch relativ früh, 1998. Und deswegen ist quasi auch so diesen Anfang seiner Karriere so ein sehr, sehr großer Höhepunkt, der aber nicht so blieb, wie vielleicht die Presse es sich erhofft hätte, weil Ulrich Schamoni dann vielleicht auch Arbeiten gemacht hat, die ihn interessiert haben, mehr als das Publikum an sich.
Du hast ja die Digitalisierung des Films betreut. Vielleicht könntest du mal erzählen, wie das vor sich ging.
Das ist eine Kooperation mit der Beta Film, der quasi auch Rechteinhaber ist bei dem Film, und die Materialien hatten, also beziehungsweise die frühesten Materialien, von denen konnten wir das Originalbildnegativ bekommen, ein Dubnegativ und einige Elemente zum Ton. Die haben wir dann alle verglichen bei uns im Filmarchiv, konnten oder mussten leider ziemlich schnell feststellen, dass das OBN, also Originalbildnegativ, sehr große Schäden hatte. Der hatte längliche Risse, die bis zu 30 Bilder gingen, die auch sehr laienhaft repariert wurden, sodass quasi alles neu gemacht sein musste. Und diese Art Schäden sind zwar möglich zu retuschieren, aber werden so viele oder relativ viele Artefakte bekommen, sodass wir uns entschieden haben, Klammerteile von dem Duplikat negativ in dem Film einzuschneiden.
Was heißt das? Kannst du es erklären, Klammerteile davon?
Und das heißt, dass wir für bestimmte Szenen des Films, die sehr beschädigt sind, in dem Kameranegativ Auszüge von einem anderen Element scannen lassen, und diese Auszüge werden eingeschnitten, also beziehungsweise ersetzen halt die beschädigten Szenen aus dem anderen Material. Das ist relativ häufig gemacht, entweder weil die Szenen komplett fehlen oder weil die Schäden so groß sind, dass sie überhaupt nicht mit digitalen Mitteln bearbeitet werden können oder korrigiert werden können. Und den Ton haben wir irgendwie von dem Duplikat negativ genommen. Da gab es leider keine Magnetbänder mehr von der Zeit, und die anderen Töne waren dann komprimiert haben. Aber dadurch, durch diese zwei Elemente konnten wir eigentlich ein sehr gutes Ergebnis haben, ab dem Moment, wo wir den Eindruck hatten, okay, wir haben etwas, um diese Schäden
zu beheben.
Dann quasi zu korrigieren oder zu ersetzen. Das war dann sehr gut für uns. Und das Schöne ist auch, dass wir selbst in unserer Sammlung auch eine Filmkopie haben, die wir dann auch uns erneut angeschaut haben, um sicher zu sein, wie die Lichtbestimmung damals gemacht wurde.
Gab es darüber hinaus Besonderheiten, Probleme, Herausforderungen?
Na, uns war schon genug, die 30 Bilder lange Risse, weil die waren auch quasi mit Gaffertape sogar beklebt, sodass es über die Risse hinaus Kleberreste gab. Ja. Das heißt, es gab nicht nur Probleme bei den Bildern, die diese Beschädigung hatten, sondern drumherum gab es auch sehr viel Schmutz, oder das sieht dann wie Schmutz aus, obwohl wir wissen, dass es quasi der Kleber ist. So dass viele Einstellungen eigentlich sehr große, also sehr viel digitale Nachbearbeitung erfordert haben. Was okay. sehr schade war, wenn man sich denkt, repariert entweder nix oder nur, wenn ihr euch da wirklich auskennt, aber fängt jetzt bitte nicht mit Taser oder Gaffertape da irgendetwas in dem Film zu machen.
Okay, Herausforderung aber bewältigt. Was bedeutet es für das DFF, jetzt in Cannes dabei zu sein?
Cannes ist ein Festival, das außerordentlich wichtig ist, weil es ein Festival, das nicht nur für Archiven gedacht ist. Also wir sind zwar in der Section Classics, das heißt, innerhalb des Festivals in Cannes haben wir halt einen bestimmten Ort, aber wir sind trotzdem als Teil dieses allgemeinen Festivals. Du hast am Eingang gesagt, so dass wir auch immer bei Festivals sind oder nicht in Cannes, aber vielleicht bei anderen. Und das ist der Fall. Wir sind relativ präsent bei Archivfestivals. Und das ist der große Unterschied, weil das Publikum von Archivfestivals ist diese Herausforderung, die ich vorher besprochen habe, bereits bewusst. Oder es gibt hauptsächlich KollegInnen, die man da trifft, oder Menschen, die angehende ArchivarInnen sind. Auf jeden Fall alle kennen bereits die Themen, mit den Archiven arbeiten oder mit denen sie sich auseinandersetzen müssen und was alles möglich ist für Archive und nicht möglich ist. Aber bei einem Allgemeinfestival da zu sein, bedeutet wirklich diese Sichtbarkeit über diese Gemeinschaft hinaus. Und da erhoffe ich, dass gerade das Publikum, das bei der Premiere dabei sein wird, wenig mit Archiv zu tun haben wird und sich freuen wird, einen Film zu sehen, das es nicht kennt. Also da freue ich mich auch, dass es quasi einen Platz gefunden hat, weil es nicht unbedingt ein Name ist, das außerhalb von Deutschland gut bekannt ist.
Ist er dann mit französischen Untertiteln zu sehen oder wie?
Ja, das ist sowieso quasi ein Muss für Cannes. Also der Film wird halt mit französischen Untertiteln laufen und es werden auch englische eingeblendet, glaube ich, unterhalb der Leinwand, wie bei einem großen Festival der Fall ist.
Ja, gut, prima. Vielen Dank für das Gespräch, Lou.
Danke, Frauke.
Das war mein Gespräch mit Lou Burkhardt, Mitglied im Team Digitalisierung des Nationalen Filmerbes im Filmarchiv des DFF. Wir haben darüber gesprochen, dass der Film S von Ulrich Schamoni, den das DFF gerade digitalisiert hat, am 26. Mai um 11.30 Uhr beim Festival in Cannes gezeigt wird, und zwar in der Classic Section. Das DFF ist stolz, dass wir dort dabei sind. Wenn ihr gerne mehr über das Digitalisieren von Filmen erfahren wollt, hört gerne nochmal in den Podcast Quadriga hilft beim Digitalisieren von Filmen, in dem Lou Burkhardt die Arbeit des Teams im Filmarchiv vorstellt. Den Link findet ihr im Beschreibungstext. Aber jetzt erstmal danke fürs Zuhören.